Ich habe als Kind zwischen dieser Schule und der Kirche keinen Widerspruch erlebt. In Polen war immer die katholische Kirche stark, immer auch identitätsstiftend. Und Oberschlesien als eine Region, die zwar jetzt in Polen war, aber dennoch Eigenheiten erhalten hat, war sowieso immer katholisch. Also sie atmen das Katholische quasi. So würde ich es bezeichnen. Und das konnte kein Sozialismus vernichten.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICDOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Das heutige Gespräch mit Evelyn Adenauer ist dabei ein besonderes Format, denn sie ist hier nicht als Historikerin zu Gast, sondern als Zeitzeugin. Frau Adenauer erzählt von ihrer Kindheit in Polen, der Ausreise nach Deutschland und den damit verbundenen Veränderungen. Dabei geht es einerseits allgemein um ihr Leben und ihre Erlebnisse, aber wir schauen auch immer wieder auf das Thema Glauben und Kirche und welche Bedeutung dies für Frau Adenauers Identität und Integration hatte. Und ich will hier gar nicht mehr vorwegnehmen, denn Frau Adenauer verwebt gleich selbst auf sehr anschauliche Art und Weise die vielfältigen prägenden Aspekte ihres Lebens in Polen, der Ausreise und dem Ankommen in Deutschland. In den Shownotes dieser Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse aus diesem spannenden biografischen Zeitzeugenbericht, den wir im März 2025 aufgenommen haben.
Ich heiße Evelyn Adenauer. Ich bin Historikerin. Ich habe in osteuropäischer Geschichte an der Universität in Köln promoviert und arbeite heute eben frei. Ich halte Vorträge, verfasse Texte für Bücher. Heute bin ich aber nicht als Historikerin hier, sondern als Zeitzeugin. Und das ist eine Rolle, die für mich ganz ungewohnt ist, da ich sonst vielleicht Zeitzeugen höre oder Berichte lese. Und hier soll ich selbst erzählen über meine Kindheit, die ich in Oberschlesien erlebt habe. Ich habe gedacht, ich werde Ausdrücke benutzen, die ich damals auch benutzt habe, teilweise, um das Ganze besser zur Sprache zu bringen. Diese Welt von damals, so ganz im Sinne von Wittgenstein, ein zur Sprache bringen der damaligen Welt. Deswegen werde ich nicht Großmutter sagen, sondern Oma. Und das ist auch dieses Ziehen, das ist Oberschlesisch, das ist nicht Deutsch. So haben sich meine Großmütter nennen lassen und so finde ich es auch korrekter, so als Beispiel. Ich bin am 20. Januar 1978 in Großstelitz geboren. Und wenn ich zur Vergangenheit konnotieren wollte, würde ich daran erinnern, dass an diesem Tag, 1945, die sowjetischen Truppen in Großstelitz einmarschiert sind und danach aus der deutschen Stadt Großstelitz, die polnische Stadt Stelce Opolskie, zunächst einmal noch Wielkie Stelce genannt, wurde. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Opeln.
Wir führen dieses Gespräch ja heute einerseits mit dem Blick auf Ihre Biografie an sich. Außerdem konzentrieren wir uns aber auf die Frage Ihrer katholischen Identität und wie Sie diese in bestimmten Umbruchssituationen erlebt haben. Fangen wir ganz vorne an. Sie haben gesagt, Sie wollen uns von Ihrer Kindheit erzählen. Erst einmal, wie war Ihre Kindheit allgemein in Oberschlesien Ende der 70er, Anfang der 80er? Und welche Rolle spielte dazu die katholische Kirche in Ihrem Leben?
Vielleicht fange ich ganz vorne an, warum ich überhaupt in Oberschlesien geboren bin. Meine Großeltern sind dort nämlich 1945 geblieben. Mütterlicherseits, weil sie einen großen Hof hatten. Meine Großmutter hat mir das selbst noch erzählt. Sie sagte, wohin sollten wir gehen? Sie war 1945 alleine mit ihrem Schwiegervater, also meinem Urgroßvater und zwei kleinen Mädchen auf diesem Hof. Das war früher ein Dorf, Sucholona, gehört aber seit 1928 zu Gostelitz. Ist also immer noch ein dörflich geprägter Stadtteil. Und dort hatten sie einen sehr großen Besitz, nicht nur ein Haus, ein Stall, sondern ein ganzes Gebäudekomplex und dazu 40 Hektar Land. Und sie ist dort geblieben. Und als mein Großvater aus dem Krieg zurückgekommen ist, haben sie weitere Kinder bekommen. Und ja, er ist früh gestorben und sie hat dann alleine alles geführt. Mein Vater stammt aus dem Dorf Jarischau, das ist nicht weit von Gostelitz. Da war die Situation anders. Mein Großvater war nicht verheiratet und wurde deswegen auch im August 1939 schon einbezogen in die Wehrmacht und hat also den ganzen Krieg mitgemacht und war zuletzt in amerikanischer Gefangenschaft und ist so in Nordhausen, das ist in Thüringen, gelandet, wo er zuletzt bei einem Bauer gearbeitet hat. Und er hatte auch eben Angst, zurückzukommen. Aber nachdem die sowjetischen Soldaten nach Thüringen gekommen waren, hatte er sich gedacht, naja, wenn hier schon die Russen sind, dann macht es ja keinen Unterschied, ich komme nach Hause. Ja, und so ist er dann zurückgekommen, hat meine Großmutter geheiratet und sie haben ein Haus gebaut. Sie wollten nach Deutschland, sie wollten ausreisen, aber es wurde nicht bewilligt. Und als dann ein Bruder meiner Oma sehr spät aus russischer Gefangenschaft zurückgekommen ist, ist er in Mainz gelandet und hat versucht, sie über das Rote Kreuz rauszuholen aus Schlesien. Das hat auch nicht geklappt. Und dann haben sie eben das Haus in Jarischau gebaut und sind geblieben. Und so bin auch ich eben dort aufgewachsen. Die Welt meiner Kindheit war eine mehrfache Welt. Einerseits der real existierende Sozialismus der 80er Jahre. Zum Beispiel auch erlebt, wenn meine Mutter mich zum Einkaufen schickte. Das erinnere ich tatsächlich noch. Dann gab es da Brot, Milch und viele Kartons, die aufgestapelt waren. Ich vermute, dass es Zwieback war. Ich weiß es nicht genau. Mehr gab es da nicht. Andererseits war das eine oberschlesische Welt, zum Beispiel durch die Sprache. Schon als Kind habe ich mich gefragt, warum sagen die anderen Kinder zu ihrer Oma Babcia und ich eben Oma? Warum essen sie Pomidore, Chemiaki und ich Tomate, Kartoffle? Das habe ich nicht verstanden, das wurde nicht erklärt, denn genauso wie man Deutsch nicht sprechen durfte, war dieser oberschlesische Dialekt ein Signum des Deutschen. Also haben die Menschen das verborgen, weil es auch Nachteile mit sich brachte, konkret im Leben. Und mir wurde es auch nicht erklärt, sondern es wurde immer gesagt, sag nicht in der Schule, wie bei uns gesprochen wird. Das war also auch ein Geheimnis. Und von diesen Geheimnissen gab es in Gostelitz noch viel mehr. Zum Beispiel das Schloss. Eine Schlossruine, genauer gesagt, mitten in der Stadt. Heute ist die Geschichte bekannt, es gibt Bücher, aber damals sprach man nicht darüber, denn auch das war eine deutsche Vergangenheit. Und mich hat schon immer das fasziniert, warum gibt es da eine Schlossruine? Wie war das früher? Und wenn man durch diesen dazugehörigen Park von der Schlossruine durchgeht, kommt man eben nach Sucholona, wo man zu dem großen Bauernhof meiner Oma hinkam. Und dort war eine Welt der Vergangenheit. Denn sie hatte nicht nur etwa die alten Möbel von früher behalten. Dort gab es konkret Reste, haptisch, ganz haptisch zu greifen, des Deutschen. Zum Beispiel hatten dort sehr viele Menschen zu Untermieter gewohnt immer, weil, wie gesagt, das war sehr groß mit vielen Wohnmöglichkeiten. Und sie haben Reste gelassen. Eine Familie ist schon 1945 nach Deutschland gefahren und hat ein Klavier dort gelassen. Mit den dazugehörigen Notenblättern, so etwa um die letzte Jahrhundertwende, so alt waren sie. Wir haben darauf geklimpert immer, mit den alten Notenblättern, als wäre das selbstverständlich, dass wir was Altes in den Händen halten. Und dann gab es dort auch früher ein kleines Geschäft, ein kleiner Dorfladen. Und weil diese Frau ein Leben lang auf dem Bauernhof mitgelebt hat, quasi zur Familie gehört hat und nie geheiratet hat, hat sie alles zurückgelassen. Und eben auch Sachen aus dem Geschäft. Emaille-Schilder, Werbung für Persil und Maggi und solche Sachen, Tüten deutsch beschriftet und so weiter. Wir haben damit gespielt, aber gleichzeitig hat es mich auch immer schon fasziniert, weil es ja eine Vergangenheit war, über die man nicht sprechen durfte und die auch niemand erklärt hat, woher diese Dinge kommen. Postkarten, wirklich sehr viele aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, danach, alles immer deutsch. Und das ist auch der Grund, warum ich auch sehr früh mich für die Vergangenheit angefangen habe zu interessieren, weil ich mir immer vorgestellt habe, wie war das früher? Und als wir dann später nur noch zu Besuch dort gefahren sind, da gab es auch in den 90er Jahren immer noch sehr, sehr viele Überbleibsel. Und ich weiß, dann habe ich zu meiner Oma gesagt, sag mal, hast du noch was von dem alten Geld? Und dann sind wir auf den Speicher gegangen und dann hat sie eine Kommodenschublade aufgemacht und gesagt und gezeigt. Und dann war ja noch immer ein ganzer Stapel altes Geld, so aus den 20er Jahren, die Inflationszeit. Und dann haben sich eben alle dran bedient. Und auch damit gespielt. Wir haben damit gespielt. Heute sind diese Dinge viel Geld wert. Auch so ein Schild kann an die 1000 Euro kosten heute. Und so ein Postkartenalbum oder Fotoalbum, das heute 100 Jahre alt ist, hat einen gewissen Wert. Aber wir haben damit gespielt und das auch auseinandergenommen, muss man auch sagen. Also eine mehrfache Welt und auch eine ganz andere zu den Gleichaltrigen, die hier aufgewachsen sind. Ich finde immer, ich muss mit jemandem sprechen, der 10, 20 Jahre älter ist als ich, damit er meine Kindheit versteht. Einerseits auch die Kindheit in der Stadt, in der ja, sozialistischen Stadt und einer Welt auf dem Bauernhof. Ja. Meine erste Erinnerung ist tatsächlich sehr diffus. Ich war nämlich gerade erst 3 Jahre alt, da erinnert man eigentlich noch nichts. Aber ich besitze ein Foto, das mich und meinen Vater im Schnee zeigt. Und ich wusste schon immer, dass ich über diesem Foto viel geweint habe. Und ich konnte das nicht so recht zuordnen, warum. Und habe dann später meine Mutter gefragt, ob sie was zu dem Foto sagen kann. Und ja, das ist im Winter 1981 entstanden. Da wurde das Kriegsrecht in Polen eingeführt und mein Vater wurde ja eingezogen. Und er war in Warschau, aber das wusste damals niemand, auch meine Mutter nicht. Und dann kam Weihnachten, sie erwartete meinen Bruder. Ich war ein kleines Mädchen, das auch nichts verstanden hat. Und dann habe ich wohl über diesem Foto geweint, weil der Papa weg war. Und andere sehr frühe Erinnerungen, und so langsam komme ich zu dem Thema Kirche, sind tatsächlich auch mit Heiligen verbunden. Denn mein Vater hat als Autodidakt sich das Malen mit Ölfarben beigebracht. Und da es in Polen nicht viel zu kaufen gab, kaufte man, wenn es was gab, das eben. Und das waren auch Bücher und er hatte so einige Alben mit Bildern aus Museen, so vor allem russische natürlich, also Eremitage und sowas. Und er hat das als Inspiration benutzt und ich war ein kleines Mädchen und saß dann bei ihm in der heißen Küche und dann riechen die Ölfarben noch viel, viel stärker. Die haben ja durchaus einen eigenen, auch nicht so schönen Geruch und saß da bei ihm und habe diese Bücher durchgeguckt und da waren viele Bilder von Heiligen. Ich glaube, der eine war auch Heiliger Sebastian. Sie standen da immer angebunden, wenig bekleidet und hatten Pfeile im Körper. und schauten zum Himmel. Und tatsächlich sind mir diese Bilder bis heute gegenwärtig geblieben, weil ich sie als Kind so verschlungen habe. Und mich auch immer gefragt hat eigentlich, wie geht das, so stehen und die Pfeile im Körper haben. Als Kind denkt man eben anders. Und auch der Heilige, dem unsere Kirche in Gostelitz gewidmet ist, das war ein Märtyrer, der heilige Laurentius. Das ist der mit dem Rost. Und deswegen waren für mich diese Bilder von Heiligen und Märtyrern mit dem Pfeilen und mit dem Leiden irgendwie sehr gegenwärtig. Und so wie die Ölfarben stark gerochen haben, so gab es auch andere Gerüche, die ich als Kind sehr intensiv wahrgenommen habe, zum Beispiel die Busreise nach Jarischau. Das ist keine lange Strecke, mit dem Bus damals so halbe Stunde und die Busse stanken ganz fürchterlich und mir ist jedes Mal schlecht und übel geworden und wenn ich da war, dann war ich grün und musste quasi wiederbelebt werden. Und zurück stand man dann da im Schnee im Dorf und der Mond hat mir zugelächelt und ich erwartete wieder die Reise und wieder die Übelkeit. Zu der Zeit wurden auch die Toten noch zu Hause aufbewahrt und dann kam auch ich als Kind mit. Und so habe ich ja als Kind die zwei ersten Leichen meines Lebens erlebt. Ich sage es bewusst so, für ein Kind eben sind das Leichen. Und da in Jarischau war es einmal so, dass wir da, ich erinnere, einen kleinen Raum und viele Menschen, die um den Sarg herumstehen und ich dazwischen klein und es riecht ganz, ganz stark und als Kind kann ich das auch nicht zuordnen und deswegen habe ich gedacht, immer so müssen tote Menschen riechen. Das war nicht so. Aber für mich als Kind. Gerüche sind eben sehr, sehr stark und bleiben auch, finde ich, jedenfalls für mich, stark im Gedächtnis. Genauso ist mir übrigens sehr, sehr lange vom Weihrauch schlecht geworden. Und dann musste ich auch schon mal früher aus der Kirche raus. Also gerade wenn es feierlich wurde, war mir schlecht. Wir haben zunächst einmal in Gostelitz in der Innenstadt gelebt, in einer kleinen Sackgasse mit 5 Häusern, zu jedem Haus ein schöner großer Garten. Und dort hatte ich meinen ersten Sandkastenfreund und ich erinnere mich noch auch an einige Spiele, weil damals eine Serie aus der Tschechoslowakei sehr beliebt war, die Märchenbraut und die Figuren in dieser Serie können an einem Ring drehen und durch das Drehen dieses Ringes in die Märchenwelt hineingehen und wieder in die reale. Und das haben wir eben mit einer Schraube nachgespielt und auch andere Sachen. Dieser Junge ist noch vor uns mit seiner Familie nach Deutschland gefahren. Und da habe ich war der erste Freund auch weg. Das andere ist natürlich dieser Bauernhof, von dem ich schon gesprochen habe, der nicht nur die Vergangenheit, die deutsche Vergangenheit in sich trug, sondern eben auch ein existierender Bauernhof war, ebenfalls mit sehr starken Gerüchen. Wenn man einmal durch den Kuhstall ging, dann hatte man den Geruch in der gesamten Kleidung, in Haaren überall. Und ich erinnere mich an wenig Spielzeug, sondern eher an die Spiele, die wir draußen gespielt haben. Also wenn der Garten umgegraben war und die ganzen Regenwürmer draußen, dann haben wir sie den Hühnern rübergeworfen und uns wahnsinnig gefreut, weil die Hühner ja drum gekämpft haben und das war für uns schön. Wir haben im Heu gespielt und weil ich die Älteste war von meinen Cousins und eben mein Bruder jünger ist, war ich auch immer Chef dieser Bande und dann habe ich gesagt, heute ist unser Haus die Kartoffelmaschine oder eben im Heu oder sonst wo. Und da haben wir also auch viel mit Tieren, da wurde ein Hund eben mitgeschleppt auf die Kartoffelmaschine, so haben wir gespielt. Und vieles war auch selbstverständlich, was vielleicht nicht alle Kinder so erleben. Also es gab da so einen Raum mit einem Holzklotz in der Mitte und einem Beil drin und drumherum war immer so Blutspritzer. Und natürlich wusste man als Kind auch als ich als kleines Mädchen, dass dort ab und zu ein Huhn oder eine Ente sein Leben lässt. Also die Welt war auch ein bisschen, würde ich sagen, rauer. Aber ich erinnere diese Spielen auf dem Bauernhof sehr, sehr schön. Wir waren als Kinder dreckig, wir waren aber frei und immer sehr eng mit der Natur und Tieren. Und das, erinnere ich, ist sehr positiv. Ja, und natürlich und selbstverständlich sind wir, wie alle anderen, zur Kirche gegangen. Oberschlesien ist tatsächlich eine Region, die stark katholisch geprägt ist. So stark, dass eine andere Konfession für mich als Kind einfach nicht vorstellbar war. In Großstelitz gibt es eine Kirche, die erst seit 1985 katholisch ist. Und tatsächlich erinnere ich sie noch in einem Umbauzustand und nicht gebraucht. Sie war früher evangelisch und stand eben länger leer, seit den 60er Jahren eigentlich unbenutzt. Und so erinnere ich sie. Und ich weiß, ich habe da auch mal reingeguckt. Ich fand das spannend. Warum ist sie so? Warum wird sie nicht benutzt? Und ich habe einen Erwachsenen gefragt, was es denn damit auf sich hat. Und dann war die Antwort, ja, das ist evangelisch, die kennen Maria nicht. Abgesehen davon, dass die Antwort so nicht korrekt ist, zeigt sie eben, wie wenig schon eine andere Konfession bekannt war. Ich spreche schon nicht von anderen Religionen. Wir waren alle katholisch und es war das Normalste von der Welt, zur Kirche zu gehen. Und zwar nicht nur sonntags, sondern auch zu anderen Andachten, zu anderen Veranstaltungen in der Kirche.
Das steht ja im Widerspruch zu dem, was Sie vorhin ja auch meinten. Sie erwähnten den real existierenden Sozialismus und der hat ja auch immer eine ganz klar atheistische Komponente. Also wie wurde dieser Widerspruch aufgelöst zwischen einerseits dieser starken katholischen Tradition und andererseits das, was dann in der Schule stattfand als offizielle Staatspolitik?
Beides fand gleichzeitig statt. Beides ging. Meine erste Schule war eine sehr, sehr kleine Schule. Wir hatten keine Buchstaben hinter den Klassen. Es gab nur jeweils immer eine. Und da damals die Schule nur 8 Klassen hatte in Polen, waren wir eben 8 Klassen. Es gab damals Schuluniformen. Die Schulen hatten auch heute noch keine Namen, sondern Nummern. Und auf der Uniform hatte man so ein Zeichen mit der Nummer der Schule. Es war eine sehr strenge Schule. Es wurde viel gelernt, sofort und schnell. Und es wurden auch sofort Handarbeiten eingeführt, also Stricken, Nähen, sofort in der ersten Klasse. Es ging darum, gut zu sein in der Schule. Es ging darum, etwas zu erreichen. Das ist auch etwas, was man mir eingebläut hat, auch in der Familie. Du musst lernen, damit du es mal besser hast. Und ich war eine sehr, sehr gute Schülerin und für solche sehr guten Schüler gab es auch Abzeichen, die dann auf dieser Schuluniform draufgenäht wurden. In etwa stand da drauf ausgezeichneter Schüler. Und zum Schuljahrsende gab es dann einen Eintrag ins Goldene Buch der Schüler und für die Eltern eine entsprechende Urkunde darüber und für mich ein Buch als Geschenk mit einer Widmung. Überhaupt gab es in Polen immer viel oder eigentlich in dieser sozialistischen Welt, muss ich sagen, viele Bücher. Wenig Spielzeug, aber Bücher. Und zu allen möglichen Anlässen hat man ein Buch mit einer Widmung bekommen. Wir hatten Bücher, weil ab und zu die Buchhandlung mit Büchern beliefert worden ist. Es war etwas, was man immerhin ab und zu kaufen konnte. Und dann durfte ich mir auch frei auswählen, was ich haben möchte. Und erst sehr spät, ich glaube 1988, gab es überhaupt Comics. Was für meine Mutter schlechtes Lesen war und ich sie deswegen auch lange bearbeiten musste, dass sie mir diese kauft. Und so neue Bücher waren immer ein großes Glück und dann habe ich zuerst dran gerochen und mich gefreut, wenn sie gut rochen und dann angefangen zu lesen und immer 3-4 Bücher gleichzeitig gelesen. Und als so eine ausgezeichnete Schülerin durfte ich dann zum Beispiel den Lehrern mal Schnittchen bringen. Das war eine Ehre, das tun zu dürfen. Und so ein rotes Abzeichen auf der Uniform hat mich auch einmal vor so, ich sag mal, Jungs bewahrt, ja, die da was, wie das so ist, unter Kindern was machen wollten. Und dann sagte der eine, schau mal, die hat da so was Rotes, die lassen wir mal in Ruhe. Ich habe als Kind zwischen dieser Schule und der Kirche keinen Widerspruch erlebt. In Polen war immer die katholische Kirche stark, immer auch identitätsstiftend. Und Oberschlesien als eine Region, die zwar jetzt in Polen war, aber dennoch Eigenheiten behalten hat, war sowieso immer katholisch. Also sie atmen das Katholische quasi, so würde ich es bezeichnen. Und das konnte kein Sozialismus vernichten. Religionsunterricht gab es nicht in der Schule. Ich hatte das bei einer Katecheten und es gab ein Gebäude, das zur Kirche eben gehörte und dann ging man dahin und in diesem Gebäude hatten wir eben Katecheseunterricht. Das war einerseits auch Kommunionsvorbereitung dann, aber auch Unterricht. Und der war sehr konkret. Es ging nicht nur um kleine Geschichten aus der Bibel. Es wurden auch wirklich konkrete Dinge erklärt. Auch zum Beispiel das religiöse Jahr, den Ablauf von Ostern bis Weihnachten. Oder auch ja, kleine Details, aber die nicht unwichtig sind. Meine Katechetin damals hat mir gesagt, ihr sollt bei der Wandlung hinschauen, denn das ist das Wichtigste, was passiert in einer Messe. Und das war etwas Neues und alle älteren Menschen schauten dann nach unten in dem Moment. Und meine Mutter sagt, ah ja, die war ja schon in Deutschland gewesen, da hat sie euch was Neues beigebracht. Und wie das alles war, weil ich ja auch Einzelheiten dann nicht erinnere, dafür habe ich ein Zeugnis, nämlich mein altes Religionsheft. Denn viel später, so in den 90er Jahren, habe ich dann so peu à peu ein paar Sachen mitgenommen. Erinnerungsstücke, die damals verstreut waren auf die Verwandtschaft. Also bin ich mal zu einem Cousin gegangen oder so und habe gesagt, ach schau mal, mein Buch, kann ich das mal mitnehmen? Und so ist mein Religionsheft zu mir gekommen. Und dieses gibt Auskunft darüber, was wir gelernt haben, ganz genau. Auch und einerseits, wie streng auch der Katholizismus war. Im März 1988, da war ich also 10 Jahre alt, habe ich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, von Donnerstag bis Samstag, jeweils um 16.30 Uhr an einer sehr langen, besonderen Messe teilgenommen. Und dafür bekam ich von meiner Katecheten eine 5, damals die beste Note. Ja, wir haben Noten bekommen für den Besuch von Andachten und Messen. Im September 1987 erhielt ich eine 5 mit Krone für den Besuch von 9 Messen zur Ehre des Heiligsten Herzens Jesu am ersten Freitag im Monat und eine 5- für den Besuch der Rosenkranzandachten. Das war also schlecht. Ich hatte von 30 im Monat Mai viele nicht besucht und dann gab es da auch eine Entschuldigung von mir, krank. Wir haben das als Kästchen eingetragen, also den ganzen Monat für jeden Tag ein Kästchen und für den Besuch der Andacht eine Blume, die Entschuldigung für Krankheit entsprechend eingetragen und leer war, nicht besucht und das war schlecht. Ja. Zum Abschluss eines Katechismusjahres habe ich in meinem Heft eingetragen, die Pflichten eines guten Kindes während der Schulferien. Und diese waren sonntags der Besuch der Heiligen Messe, einmal im Monat zur Beichte gehen, am ersten Freitag im Monat ebenfalls zur Kirche gehen und das Morgen- und Abendgebet. Dabei hatte ich damals ein großes Problem mit der Beichte, denn ich war ja ein braves Kind. Und ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Und einmal im Monat ist oft. Also habe ich immer gesagt, ich hätte meinen kleinen Bruder geärgert. Vorbei. Wer hat da wen geärgert? Aber mir fiel eben nie was ein. Und dass ich das gesagt habe, bezeugt auch mein Heft, weil wir das eintragen mussten tatsächlich. Generell war das Thema Sünde mehrmals im Unterricht besprochen worden. Am 14. März 1988 habe ich eine Kreuzung in mein Heft gemalt mit dem guten Weg, der zu Gott führt, und den schlechten Weg. Das ist die Sünde. Und über dem Bild steht, dass die Sünde, dass sich gegen Gott stellen ist. Und darunter, Vater, ich habe gesündigt. Ich finde das sehr viel für Kinder. Für das Ganze habe ich wiederum damals eine 5 bekommen, wie gesagt, die beste Note. Vergeben mussten wir auch. Am 18. Januar 88, also 2 Tage vor meinem 10. Geburtstag, hatte ich eingetragen, dass ich 4-mal meinem Bruder und meiner Freundin vergeben habe. Das Gewissen ist die innere Stimme, die sagt, was gut oder schlecht ist, so mein Eintrag am 9. November 87. Die Menschen entfernen sich durch die Sünde von Gott und von sich selbst. Das haben wir damals so gelernt. Am 5. Oktober 87 habe ich eingetragen, die schwere Sünde bedeutet den Verlust eines Lebens mit Gott, denn wir sind als Abbild Gottes geschaffen und es ist eine Gnade, das Leben mit Gott zu haben. Und zu Allerheiligen 87 haben wir die Bedingungen des absoluten Ablasses gelernt, nämlich die heilige Beichte, die heilige Kommunion und das Gebet für den heiligen Vater. Und so steht das auch in meinem Heft. Und darunter habe ich ein Bild gemalt, das Dreieck mit dem Auge für Gott, umgeben von 3 Kreisen, Himmel, Erde, Fegefeuer. Und die Hülle habe ich etwas drunter gemalt, sie ist grau gezeichnet und durchgestrichen. Und so streng haben wir das gelernt. Und das hatte eben nichts mit der Schule zu tun. Das war die Welt der Kirche, des Katholizismus. Die Folgen können sehr tiefgreifend sein. Als ich als Studentin ein paar Mal in Gostelitz war, ich habe auch ein halbes Jahr in Breslau studiert, bin ich immer mit dem Zug runtergefahren, habe ich mit meiner Oma damals gesprochen und sie war schon über 80 Jahre alt und konnte nicht mehr gut gehen und hatte eben von Sucholona einen sehr weiten Weg bis zur Kirche. Und da sie nicht immer jemanden hatte, der sie fahren konnte, ging sie nicht mehr jeden Sonntag zur Kirche. Und das hat sie mir auch dann so erzählt und mir gesagt, sie mache sich Sorgen, ob sie deswegen nicht in die Hölle kommt. Und das finde ich schlimm. Ich finde schlimm, dass das Ergebnis einer solchen Erziehung sowas sein kann, denn das ist nicht nötig und ich habe sie natürlich damals beruhigt und auch gesagt, ganz sicher nicht. Ja, sie war auch übrigens jene Oma, die meiner Mutter gesagt hat, ich dürfe nicht Eva heißen, so sollte ich heißen. Ja. Aber Eva, das ist die mit der Sünde, das ging gar nicht. Und deswegen bekam ich den Namen Evelina auf Polnisch und der wurde dann in Deutschland umgewandelt, heute in Evelyn, was ein purer Zufall ist. In den ersten Dokumenten steht mein Name noch anders geschrieben. Da wussten die Beamten damals auch nicht, was sie daraus machen wollen. Mit Eva wäre es leichter gewesen. Ja. Außerdem Religionsunterricht war natürlich auch die Erziehung zu Hause. Ja, strenger insgesamt, aber eben auch ja, religiös. Mir wurde einfach beigebracht, dass ich beten muss, dass ich bei Gewitter die Kerze anzünden soll und beten soll. Also das macht man, wenn ein Gewitter kommt. Und als Kind nimmt man ja die Welt wirklich anders wahr, auch viel konkreter, genauso wie diese Heiligen in den Büchern. Und da ich ein eben insgesamt braves Kind war und mir alles immer sehr zu Herzen genommen habe, habe ich das auch versucht zu befolgen alles und das sehr ernst genommen. Ja, und auch wirklich alles geglaubt, ganz konkret geglaubt. Das sind ja starke Bilder, die dort auch gebraucht werden. Ob die Märtyrer oder die Hölle, das sind wirklich starke, konkrete Bilder. An Karfreitag zum Beispiel durften wir kein Fernsehen schauen, höchstens einen Film über das Leben Jesu. Und das hat mein Vater dann auch, so streng wie er war, später auch durchgehalten hier in Deutschland. Und das ist für Kinder sehr, sehr schwierig, denn Kinder müssen sich beschäftigen. Und abgesehen davon, dass man ja schon nichts essen durfte, dann durfte man ja auch kein Fernsehen gucken, auch keine Musik hören und sonst auch eigentlich nichts machen. Und das ist für Kinder ein sehr, sehr schwerer Tag gewesen. Also war schwer auszuhalten.
Bevor wir gleich über Ihre Ausreise nach Deutschland sprechen, in dem Jahr, in dem Sie geboren wurden, wird ein Pole Papst. Johannes Paul II. Beginnt sein Pontifikat. Welche Rolle spielte er in Ihrer damaligen Wahrnehmung des Katholizismus und der Religion?
Für ein Kind ist ein Papst nicht so wichtig. Aber er ist ja eben in dem Jahr gewählt worden, in dem ich geboren worden bin. Und das ist also für mich der Papst gewesen, der schon immer da war. Und da er sehr lange Papst war, auch derjenige, von dem man irgendwie dachte, den wird es für immer geben. Das war meine Wahrnehmung so als Kind. Ich habe ihn später tatsächlich auch erlebt und hätte mir beinahe die Hand gegeben, 1997 in Rom. Es ist schon ein besonderer Papst. Er erfährt heute immer noch in Polen eine große Verehrung und so ein bisschen ironisch gesagt, fast hat man das Gefühl, es gab seitdem keinen anderen Papst mehr. Ja, aber für ein Kind ist das nicht die Gestalt, die bestimmend ist für das Leben.
Dann blicken wir doch jetzt auf Ihre Ausreise. Sie waren noch ein Kind, also ich nehme an, die Entscheidung zur Ausreise nach Deutschland fiel von Ihren Eltern. Warum haben sich Ihre Eltern dazu entschieden, Ende der 80er Polen, Oberschlesien zu verlassen und sich nach Deutschland aufzumachen?
Um solche Entscheidungen zu verstehen, denn meine Eltern waren ja nicht die Einzigen. Es sind sehr viele gefahren. Ich hatte ja schon meinen ersten Freund erwähnt. Meine erste Freundin aus der Schule, sie hatte immer sehr, sehr viele Sachen aus Deutschland. Sie hatte auch eine bessere Schuluniform als wir. Ist ebenfalls sehr früh schon gefahren. Ich glaube, da waren wir in der ersten, zweiten Klasse. Das heißt, die Erfahrung des Menschen verschwinden habe ich schon als Kind gemacht. Und meine Mutter sagt auch, dass der Pfarrer damals von der Kanzel gepredigt hat. Ihr sollt nicht fahren. Das zerstört die Familien. Aber es sind eben ganze Zeit über, soweit es möglich war, das hing jeweils von der Politik des Staates ab, Menschen gefahren und haben Häuser und große Grundstücke zurückgelassen. Warum das Ganze? Die Welt des Sozialismus war eine graue Welt und ganz eindeutig eine Welt des Mangels. Ich hatte es ja schon gesagt, Spielzeug gab es nicht viel, höchstens die Bücher. Und wenn man etwas hatte, dann war das was Besonderes. Und dann hatte man das sich erobert, in der Schlange dafür gestanden, um es zu haben. So kam ich einmal, und das muss 87, 88 gewesen sein, in den Besitz von Plastikschuhen, die damals der Hit waren. Ja. Und ich hatte sie einmal an beim Besuch einer Großtante, die an der Malapane, das ist ein Fluss, lebte. Und ich hatte einen Onkel, der immer gerne Scherze mit mir getrieben hat, und der hat mich dann so gepackt und geschwungen und tat so, als wollte er mich in die Malapane werfen. Und da ist mein Schuh reingeflogen, nicht ich. Und das ist eine Geschichte, die ist in die Annalen eingegangen, weil ich ja wohl ein großes Theater gemacht habe. Also wenn man mal was hatte, dann war es irgendwie auch schnell weg. Wir sind halbes Jahr, bevor wir weggefahren sind, umgezogen noch. Denn meine Eltern hatten sich eine Wohnung in so einen Wohnblock reserviert. In Großstädtis gibt es diese Siedlung noch heute. Und ich wurde auch schon ein Jahr früher auf die neue Schule umgemeldet. Aber das Haus war noch nicht fertig. Auch das vielleicht ein Signum des Sozialismus. Und so bin ich eben ein Jahr lang durch die ganze Stadt in eine andere, viel größere Schule gegangen und war so ein bisschen einsam, denn die neuen Kinder wohnten ja woanders noch. Und dann sind wir endlich umgezogen, das Haus war fertig und das war das letzte Haus damals dieser Siedlung. Nach uns kamen nur Felder und alle hatten alles neu, soweit man es bekam. Ich hatte auch schnell eine neue Freundin, die wohnte zwei Stockwerke über uns. Und ihre Eltern hatten die Wohnung mit Holz verkleidet. Das war so schick der 80er Jahre. Und es roch dort eben nach Holz. Und immer wenn sie runterkam, um mich zum Spielen zu holen, sagte sie, ach, bei euch riecht das so gut. Und wir sind dann eben so Kinderbande rausgelaufen. Ich habe immer meiner Mutter gesagt, ich brauche die Sachen zum dreckig machen. Und dann sind wir da durch die ganze Siedlung und durch die Felder gelaufen, haben sonst was gemacht und waren frei. Ja, es gab sowas nicht wie Privatgrundstücke, die man nicht betreten darf. Irgendwas, was man nicht anfassen darf. Wir waren frei, dreckig und frei. Genauso wie wir auf dem Bauernhof dreckig und frei waren. Und dieses halbe Jahr erinnere ich deswegen sehr, sehr schön. Aber es war eben diese Welt auch des Mangels. Und meine Eltern haben mir gesagt, es gab keine Zukunft mehr. Es gab keine Aussichten darauf, dass irgendwas mal besser wird. Und haben wohl auch länger überlegt, ob sie wie andere, wie die ehemaligen Nachbarn, wie meine Freundin, auch nach Deutschland fahren. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die sie ohne mich gefällt haben. 1988 war meine Mutter schon alleine in Deutschland, um das sozusagen hier zu sondieren. Was mir, glaube ich, gar nicht bewusst war. Ich weiß nur, sie war weg und wir waren bei meiner Oma mit meinem Bruder und für die Zeit und haben Gymnastik auf dem Hof gemacht. Wir sind im März 1989 dann gefahren. Ich habe das vorher rausbekommen, muss ich dazu sagen. Ich war irgendwie immer schon, hat man ja gemerkt, an meinen Erzählungen sehr neugierig, wollte die ganzen Fragen beantwortet haben, die da ja im Raum standen als ein Geheimnis und konnte nicht schlafen und bin dann also so rumgelaufen in der Wohnung und habe meine Eltern belauscht, wie sie da abends da saßen und darüber sprachen, dass wir nach Deutschland fahren werden. Ich habe niemand was davon gesagt. Jetzt muss man verstehen, was Deutschland für mich damals als Kind war. Das war ein Land, aus dem Pakete kamen. Nicht so tolle wie meine Freundin damals. Also sie hatte ja da Mäppchen drin, alles Mögliche. So was Tolles hatten wir nicht drin. In unseren Paketen war Nahrungsmittel da, natürlich immer Schokolade und Kaffee und gebrauchte Kleidung, die ja dann gewaschen war. Und wenn man so ein Paket aufmachte, dann roch das einfach wunderbar. Es gab kein Waschmittel in Polen, das so toll gerochen hätte. Und es gab damals in Polen auch ein Geschäft, das nannte sich Pewex, in dem man Sachen aus dem Westen kaufen konnte. Einmal bin ich in so einem Laden gewesen mit meiner Mutter und auch dort gab es einen fantastischen Geruch. Und natürlich waren diese Sachen auch viel, viel schöner und toller als bei uns. Wir hatten zum Beispiel auch Pakete aus der DDR und die Sachen waren auch viel besser als unsere. Aber man konnte auch hier schon den Unterschied merken zu den Sachen, die wirklich aus dem Westen kamen. Und sogar diese gebrauchte Kleidung war etwas, was man so nicht kriegen konnte. Ich habe zum Beispiel einmal dort eine Bluse und eine Hose bekommen, im Schick der damaligen Jahre, Pastellfarben. Und ich weiß, dass ich das fantastisch fand. Das war nur gebrauchte Kleidung, aber es war etwas, was sonst unerreichbar war, sowas tragen zu können. Und in so einem Paket war auch einmal ein Spielzeugkatalog. Und den habe ich bekommen, das war dann meiner. Und den habe ich durchgelesen, bis der auseinanderfiel. Und da ich ja noch kein Deutsch konnte, habe ich mir das sozusagen zusammen auch gereimt, was das vielleicht ist. Denn wir hatten ja schon kaum Spielzeug, aber dass es da auch solche verschiedenen Dinge gibt, ich wusste gar nicht, was das sein sollte, was macht man damit? Aber auf jeden Fall war es toll. Und da war auch ein Kinderzimmer gezeigt, vollgestopft mit diesem Spielzeug und ein Mädchen saß auf dem Sofa inmitten dieser tollen Dinge. Das weiß ich tatsächlich noch, weil das für mich bedeutsam war. Also habe ich gedacht, Deutschland ist das Land, in dem es so fantastisch riecht und alle Kinder in vollgestopften Kinderzimmern sitzen mit all diesen, eben vollgestopft mit diesem tollen Spielzeug. Und irgendwann sagten dann auch meine Eltern, ja, wir werden fahren und du darfst das niemand sagen. War also wieder mal ein Geheimnis. Ich habe es auch niemand gesagt und mein Religionsheft gibt auch darüber Auskunft, dass es so ein plötzlicher Aufbruch war. Ich habe noch ein Bild reingelegt für die nächste Katechesestunde, schon die Überschrift eingetragen und dann bricht das eben mittendrin ab. Denn es gab verschiedene Möglichkeiten, wie man aus Oberschlesien ausreisen konnte. Und das hing von der jeweiligen Politik des Staates ab. Und in den Jahren seit 1945, wie es am Anfang gar nicht möglich war für meine Großeltern, eben später gab es die Möglichkeiten, komplett auf alles zu verzichten, auf seinen Besitz, auch auf die polnische Staatsbürgerschaft und ein einmaliges Dokument zu bekommen für diese Reise und rauszufahren. In den 80er Jahren wurde es schon ein bisschen lockerer und es war eben möglich, dass eine ganze Familie fuhr. Das war früher auch nicht möglich. Und zwar mit einem Urlaubsvisum. Und so sind wir gefahren. Und das bedeutete auch, dass man nicht viel mitgenommen hat. Man fuhr ja offiziell in Urlaub. Und ich hatte meine geliebten Armreifen mitgenommen, die ich auch unter der Schuluniform getragen habe. Das war so mein stiller Protest gegen diese Uniform. Und ein Buch, das ich auch noch heute besitze als Erinnerung. Und so sind wir dann also aufgebrochen. Und wie meine Eltern sagen, auch im März 89 war kein Anzeichen dafür da, was im Herbst in diesem Jahr passieren sollte. Das heißt, alle gingen davon aus, es bleibt bei den Mauern, bei den Grenzen. Ich glaube nicht, dass ich damals als Kind wirklich die Bedeutung erfasst habe, dieser Reise. Ich erinnere mich noch an die Nacht und daran, dass mein Bruder auf den Sitzen schlief. Er ist 4 Jahre jünger. Und dass eine Grenzkontrolle reinkam. Ich weiß nicht, welche Grenze. Es waren ja 2 noch da. Und sie haben rumgeleuchtet, auch unter ihm, unter den Sitzen. Und dass ich große Angst hatte in der Dunkelheit, waren diese uniformierten Männer mit der Taschenlampe sehr unheimlich. Ja, und dann sind wir erstmal hier in die Nähe von Köln gekommen, zu der Tante, die offiziell das eben, durch die wir das Visum hatten. Und nach ein paar Tagen haben dann meine Eltern gesagt, na gut, dann fahren wir jetzt nach Unna-Maßen und gucken, wie es dort ist. Das war der Ort, an dem die Formalien, sage ich mal, erledigt wurden. Also die Unterlagen, die man mit hatte, der Nachweis der deutschen Abstammung und so weiter. Da hat man das eben vorgelegt und da wurden die Dokumente ausgehändigt und der vertriebenen Ausweis tatsächlich auch noch. Ich habe sehr wenig Erinnerung daran. Meine Mutter sagt, es gab sogar eine Bombendrohung damals, das weiß ich alles nicht. Das Einzige, was ich weiß, sind die grässlichen Betten und ein ganz, ganz furchtbarer Mief. Und das ist eigentlich das Einzige, was mir aus Unna-Maßen geblieben ist, dieser Gestank, den ich furchtbar fand und ich wäre am liebsten weggelaufen. Und ich erinnere das auch einfach nicht gern. Es war für mich grässlich. Also geruchsmäßig war Deutschland eine einzige Enttäuschung. Und das, was die Eltern und was andere viele Menschen damit verbunden haben, mit einer besseren Zukunft. Das habe ich natürlich als Kind so nicht empfunden. Ich habe ja meine Freunde zurückgelassen, meine Freundin, meine wilde Freiheit dort. Und ich weiß noch, als ich einmal schlecht geträumt habe, bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, wollte Trost einfach haben und sie sagte, denk an Bananen. Und tatsächlich sind Bananen das Signum des Westens in dieser Zeit gewesen. Aber diese Freude über die Bananen habe ich als Kind natürlich nicht empfinden können. Ja? Ich hab's anders empfunden.
Jetzt sind Sie also kurz bevor Sie eine Teenagerin werden in Deutschland angekommen und vieles, alles ist anders. Wie sieht es aus mit der Integration, also dem Anschluss an die Gesellschaft, das Finden von Freunden, die Schule und auch, weil das ja unser großes Thema ist, die Kirche, die Religion?
Ich bin mal gefragt worden, was war anders? Alles war anders. Das gesamte Leben und auch die Kirche. Für mich natürlich in dem Alter waren die Folgen für die Schule die gravierendsten. Das ist ganz eindeutig. Und letztendlich habe ich die letzten Folgen davon erst im Studium nachgeholt, als ich das Latinum nachgemacht habe. Ich fange auch jetzt mit der Schule an und bespreche dann nach und nach die anderen Bereiche. Mit 11 Jahren war ich im 4. Schuljahr und hatte dann hier erstmal eine Pause, denn nach der Erledigung der Dokumente in Unamassen sind wir wieder zurück in die Stadt gekommen, haben zuerst in einem Hotel gewohnt, wo ich meine nächste Freundin kennengelernt habe. Sie kam aus Russland, also Russlanddeutsche, und sie waren evangelisch, also da habe ich das dann auch sehr schnell gelernt. Und Vivia sind sie damals hier hingekommen und sie war in meinem Alter. Und danach sind wir in ja so ein Aussiedlerheim gezogen, wobei da die anderen alle nur ein Zimmer hatten und Gemeinschaftsduschen und so. Und wir, mein Vater, ein extra kleines Haus, ja, weil mein Vater der Hausmeister war. Das ist nicht immer leicht, so zu leben, sag ich mal, weil man immer, ja, so, man muss erst ankommen. Man lebt ja nur so in einem Provisorium. Auch wenn wir normal gewohnt haben, sage ich mal, in dem Haus. Wir waren an diesem Aussiedlerheim dran. Und es waren alles Menschen, die neu gekommen sind und die sich eine neue Existenz hier aufbauen wollten. Ja, und deswegen, wegen dieser Pause, bin ich nur 2 Monate zur Grundschule gegangen. Ich habe dann damals gesagt, Hilfe, man hat mich wieder in den Kindergarten gesteckt. Denn ich hatte es ja schon gesagt, in Polen war alles viel strenger und wenn man sich gemeldet hat oder aufgerufen wurde, musste man aufstehen zum Beispiel. Und das habe ich in der Grundschule gemacht, das ist eine Erinnerung, die ich noch habe. Und die Lehrerin war vollkommen erschrocken und hat mir Zeichen gegeben, ich soll mich setzen. Und weil ich da noch nicht genug Deutsch konnte, bin ich auf die Hauptschule gekommen, wo ich allerdings sehr, sehr schnell die Klassenbeste war. Ich habe nicht nur sehr schnell Deutsch gelernt, sondern auch in allen Fächern war ich sehr schnell die Beste. Und dass das so stimmt, dafür habe ich auch Beweise, weil ich, wie für das Alter passend, angefangen habe, ein Tagebuch zu führen. Deutsch. Und es ist auch der Nachweis darüber, dass ich wirklich sehr schnell sehr gutes Deutsch konnte. Und ich habe noch extra da mal reingeschaut. Im Dezember 1990 habe ich reingeschrieben, ich bin die Beste in Physik. Der letzte Test war 1 und das ist schon meine 3. 1 in diesem Jahr und hoffentlich werden es noch mehr. Also ich habe das, was ich in Polen in der Schule gelernt habe, das Streben, weitergemacht, sage ich mal so. Und ich weiß noch, wie die Lehrer damals zu uns sagten, ihr Kinder aus dem Osten, ihr seid so anders. Denn das war das, was uns die Schule des Sozialismus beigebracht hatte. Zu lernen, zu streben, etwas zu erreichen. Und das war in Deutschland auch anders. Denn weil ich so gut war, bin ich sehr schnell in die Realschule gekommen. Übrigens, damals gab es keine Willkommensklassen wie heute. Schon auf dem Gymnasium. Wir kamen einfach alle erstmal in die Hauptschule und man musste lernen. Man musste Deutsch lernen, um weiterzukommen. Ja, und dann bin ich so auf die Realschule gekommen, wo ich wiederum sehr, sehr schnell die Beste war und heute sage ich auch unterfordert war. Ich habe ganze Buchseiten auswendig gekonnt, weil ich einfach lernen wollte und so wenig zu lernen da war. Und dann habe ich eben bei den Klassenarbeiten und Tests auswendig alles aufgeschrieben und den Text ein bisschen verändert, damit die Lehrer nicht denken, dass ich abgeschrieben habe. Was war auch anders? Ja, die Sache mit der Kleidung. Für mich war ja Kleidung etwas Kostbares, was man ja bekommen musste, etwas, was man so nicht einfach hatte. Und ich war es gewöhnt, eben Kleidung anzuziehen, die zum Dreckigmachen da war. ob auf dem Bauernhof oder auf den Feldern da. Und hier hieß es, ja, du musst Markenkleidung haben, sonst bist du out. Damals ging es konkret um eine gewisse Hose und einen Pullover. Und nur wer das hatte, wurde auch akzeptiert. Und man kann sich leicht denken, ich hatte das nicht. Zum einen, weil es für meine Eltern zu teuer gewesen wäre. Und zum anderen wollte ich das gar nicht. Denn ich empfand das als eine Art Uniformierung. Sie uniformierten sich jetzt selbst und ich war doch froh, eine Uniform abgelegt zu haben und die Freiheit zu haben, jetzt anzuziehen, was ich möchte. Es war also viel anders. Und dieses Streben, was ich in Polen gelernt habe, das war eben auch hier nicht gefragt. Also so habe ich es erlebt. Und deswegen waren die Jahre auf der Realschule für mich keine guten Jahre. Weder vom Unterricht her, noch von den sozialen Aspekt her, den Mitschülern. Denn wer strebsam war, wurde gemobbt. Und das war eine verkehrte Welt für mich. Später bin ich dann eben leider erst für mich, meiner Meinung nach zu spät aufs Gymnasium gekommen. Der Wechsel hätte früher stattfinden sollen und habe eben Abitur gemacht und dann auch studiert und promoviert. Sogar die Handschrift war anders. Als allererstes war das große Z dran. Da sagten mir die Lehrer, das kannst du so nicht schreiben, das sieht aus wie das große L in älteren Handschriften. Und sie haben mir aber auch nie gesagt, wie ich es denn schreiben soll, sodass das also meine Entscheidung war. Und das betraf dann später auch andere Buchstaben. Noch so, dass ich dann angefangen habe, quasi mir auszudenken, wie kann ich das jetzt schreiben. Ich habe also geübt und man kann das eben an dem Tagebuch von damals auch erkennen, wie ich die Handschrift verändere. Und da ich viel geschrieben habe, hat das sich sehr gewandelt. Und da ich auch heute wieder schriftlich korrespondiere, das gibt es noch, trotz E-Mail und Handy, sagen mir eigentlich alle meine Briefpartner dann irgendwann, die Handschrift ist so ungewöhnlich, das ist ja Kalligrafie. Aber das kommt eben auch von damals, weil ich nicht nur viel geschrieben habe, sondern auch mir eine Handschrift erfunden habe. Auch das musste ich mir neu selber beibringen. Ja, das Leben da im Aussiedlerheim war eben für mich nicht leicht, weil ich gemerkt habe, dass meine Mitschüler anders sind. Dass sie in einem Einfamilienhaus wohnen mit einem perfekten Rasen ohne einen einzigen Löwenzahn drin. Das kannte ich aus Polen auch nicht. So was Gepflegtes gab es nicht. Dass ihre Welt so anders ist. Ich war einmal bei einer Freundin, die wollte, dass wir Joghurt essen. Und dazu muss ich erzählen, dass es in Polen meine Kindheit, eine Kindheit ohne Eis und ohne Joghurt war. Denn Eis gab es selten und wenn, dann hieß es, davon kriegt man Bauchschmerzen. Und Joghurt habe ich nur einmal erlebt auf einer Ferienfahrt, die gleichzeitig eine Fahrt war für Kinder, die Krankengymnastik machen mussten. Das musste ich. Und das war damals alles so ein bisschen militärischer Drill. Und ich erinnere es als nicht schön. Nicht alles war schön an meiner Kindheit. Und auf dieser Fahrt jedenfalls gab es einmal Joghurt. Und das war wirklich etwas Besonderes. Und einige dieser Joghurts hatten einen Deckel, der nach oben gewölbt war. Und die Kinder, die das gegessen hatten, hatten Verdauungsprobleme. Und ich muss sagen, ich habe gelernt, Nahrungsmittel zu schonen. Wir hatten eben auch nicht so viel. Und auch hier in Deutschland hatte man nicht so viel Geld, dass man sofort sich alles einfach so hätte kaufen können. Aber Joghurts mit einem gewölbten Deckel nach oben sind mir bis heute suspekt. Und mein Sohn sagt dann immer, ach Mama, echt? Nur weil in den 80ern in Polen irgendwelche Kinder gekotzt haben? Aber so ist mir das geblieben. Und damals bei dieser Freundin holte sie eben Joghurts raus und schaute auf das Datum. Und das war bis zu dem Tag, an dem wir da eben zusammen waren. Und dann machte sie die Mülltonne auf und warf das einfach so rein. Und da war der Deckel nicht gewölbt und das war alles in Ordnung und man hätte es essen können. Und auch das war diametral dem entgegengesetzt, was ich als Kind gelernt habe über Nahrungsmittel und Essen. Ja, zur Kirche sind wir natürlich weitergegangen. Da gibt es keinen Bruch. Denn diese Erziehung und diese Verpflichtung auch an der Messe, an anderen Andachten teilzunehmen, das sitzt ja dann tief. Man kann sowas nicht einfach abbrechen, nur weil man in einem anderen Land ist. Das heißt, wir sind einfach und selbstverständlich weiter zur Kirche gegangen. Und ich denke, das ist ein Aspekt der katholischen Kirche, den ich gut finde und der auch einen vereinigenden Charakter hat, nämlich die Liturgie, die immer gleich ist, in jeder Sprache. Das Vaterunser zum Beispiel, als ein Teil, wird immer gleich gebetet. Diese Sprachmelodie ist die gleiche. Ob es Polnisch ist oder Deutsch, macht keinen Unterschied. Und man kann ja dann mit einem Gotteslob das Vaterunser mitbeten und gleichzeitig noch vielleicht das Polnische im Kopf haben. Auf diese Weise lernt man übrigens auch sehr schnell Deutsch. Es hilft ja auch, und meine Eltern sagen das auch, dass der Besuch der Messe ihnen geholfen hat, noch schneller Deutsch zu lernen. Natürlich war vieles auch hier anders. Wenn ich an die Gottesdienste in Großschillitz denke und an die Kirche, meine erste Kirche St. Laurentius, nicht die auf dem, in der Siedlung, wo ich ja auch gewesen bin, da gab es stündlich eine Messe. Das heißt, wenn um 9 Uhr Menschen aus der Kirche rausgingen, gingen gleichzeitig die anderen schon rein, weil es begann ja gleich die nächste. Und das den ganzen Vormittag über. Ich glaube, um 12 war die letzte Messe, so etwa. Von morgens früh an natürlich, denn die Frauen gingen dann nach Hause, um ein traditionelles oberschlesisches Mittagessen zuzubereiten. Das war auch so. Es gab während der Messe noch Beichtgelegenheit. Gab ja keinen Priestermangel oder so. Denn diese Verpflichtung, regelmäßig zu beichten, um überhaupt an der Kommunion teilnehmen zu dürfen, die war ja auch da. Und dann hatten manche Menschen eben, die es wollten, noch während der Messe Gelegenheit, schnell zu beichten. In Polen gibt es ja noch bis heute die Mondkommunion. Damals sowieso. Und wenn es dann zur Kommunion ging, dann brachen gleichzeitig alle auf, keine Ordnung, nicht nach Reihen, jeder stürmte nach vorne. Es bildete sich dann vorne so eine Menschentraube. Man sang auch noch immer gleichzeitig. Und dann der Reihe nach, die ersten, die da vorne standen, knieten sich, um die Mundkommunion zu empfangen. Ich empfinde auch die Lieder in Polen bis heute, auch die Lieder zu Weihnachten zum Beispiel, viel lebendiger, auch fröhlicher. Und so war das Ganze dann, so ein Kommunionsgang, sehr lebendig, weil alle sangen und dann das Zurückkehren in die Bänke, das ist ja dann auch nicht geordnet, die Menschen müssen dann über den anderen durch. Und es war auch immer voll, also in der Kirche durfte man keine Angst haben vor anderen Menschen, keine Berührungsängste. Man saß meist so eng zusammen, dass man den anderen hier mit den Armen berührte. So habe ich die Kirche in Erinnerung und so ähnlich das auch noch in den 90er Jahren, als wir dort eben im Sommer in die Ferien gefahren sind, ja, 2 Wochen Bauernhof. Da war das auch noch so. Ich will nicht sagen, wie es heute ist, weil ich länger nicht dort gewesen bin. Aber ganz sicher anders als hier in Deutschland noch. Ja, in Deutschland war es schon mal der Kommunionsgang ganz anders. Ein Orgelspiel, langsam, bedächtig, Menschen, die sich zu einer Reihe aufstellen und dann langsam gehen und die Handkommunion empfangen. Das ist schon ein Unterschied. Aber Menschen aus Oberschlesien sind ja sehr anpassungsfähig. Und die Aussiedler von damals gelten der Literatur heute als Flüsterer. weil sie nicht sagen wollten, nicht zeigen wollten, dass sie von woanders herkommen. Sie haben sich ja auch alle immer als Deutsche verstanden, die einfach durch die Grenzveränderungen ein anderes Leben hatten beginnen müssen. Und deswegen hat man sich auch, so wie auf der Straße, in der Arbeit, auch in der Kirche, sehr schnell angepasst und sich einfach abgeguckt. Auch das Hinknien war zum Beispiel anders. In Polen hat man sich mit dem Po so ein bisschen auf die Sitzbank angelehnt. Das war in Deutschland nicht so. Aber das sind alles Dinge, die man einfach sich abschaut. Das machen die jetzt so, dann machen wir das auch so. Und für mich als Kind war das quasi normal. Man hat sich einfach umgestellt. Und für mich ist heute Mundkommunion tatsächlich nicht mehr vorstellbar. Und vor über 20 Jahren, als ich einmal in Jarischau, in dem Dorf meines Vaters war, bin ich dort auch zur Messe gegangen. Und auf den Dörfern ist es noch viel strenger und noch viel, viel mehr von der Vergangenheit da als in der Stadt. Und ich wollte die Handkommunion. Und ich habe also meine Hände entsprechend ausgestreckt und hatte da so einen Augendialog mit dem Priester, der das unmöglich von mir fand, dass ich Handkommunion haben möchte. Also die Unterschiede waren schon groß. Aber Kirche ist eben auch ein Integrationsfaktor immer gewesen. Denn wie ich schon sagte, durch die Liturgie und auch die Feste, die man dann zusammen feiert im Jahreslauf, sind ja gleich. Natürlich, vieles war hier eben einfacher, würde ich sagen. Also zum Beispiel Fronleichnam in Oberschlesien, das war pompös. Wir als Kommunionskinder haben Blüten auf die Straße gestreut. Ja, das war was Großes. Hier war alles so ein bisschen zurückgenommener. Aber für mich zum Beispiel ist heute die Kirche in Polen heute fremd, würde ich sagen. Und da passe ich heute nicht mehr rein. Also man hat sich sehr, sehr stark umgestellt. Was die Menschen aus Oberschlesien nicht gemacht haben, ist auch in der Kirche ihre Herkunft zu verraten. So habe ich das immer auch empfunden. Weiß nicht, ob es in allem so stimmt, aber ich weiß zum Beispiel, dass viele lange nicht zur Beichte gegangen sind. Und ich habe immer gedacht, dass das auch damit zusammenhängt, dass man da ja hätte sprechen müssen. Und dann hätte man ja vielleicht an der Aussprache gemerkt, dass das Menschen aus dem Osten sind. Und deswegen sind auch alle immer zu den Busandachten gegangen. Das war so ein Beichtersatz. Und da musste man ja nicht in direktem Gespräch mit einem Priester sprechen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch aufgrund meiner Erziehung immer sehr der Kirche verbunden gewesen bin. Auch wenn ich als Jugendliche eine Zeit hatte, in der ich, hätte ich nicht diese Erziehung erfahren, vielleicht nicht mehr gegangen wäre. Ich finde das auch normal für das Alter irgendwo. Nichtsdestotrotz hat mich das auch immer, ich sag mal, theologische Fragen, religiöse Fragen interessiert. Und ich habe später als junge Erwachsene dann auch vielleicht Sachen gemacht, die andere nicht machen. Zum Beispiel als Studentin zweimal im Jahr in ein Kloster gehen für ein Wochenende. Und ich habe mich auch in der KJG engagiert, habe dafür die Zeitungen geschrieben für Kinder und Jugendliche. Also man hatte immer diese Bindung an Kirche behalten. Und bis heute sind viele, wenn nicht gar ein Großteil, das variiert bestimmt auch von Gemeinde zu Gemeinde, aber bestimmt viele der regelmäßigen Kirchenbesucher Menschen, die aus Oberschlesien in den 80er Jahren hier hingekommen sind.
Sie haben jetzt 3/4 Ihres Lebens in Deutschland verbracht. Wie ist Ihre Verbindung zu Oberschlesien? Sind Sie dann nach in den 90ern oder als Erwachsene dann auch öfters mal zurückgefahren? Und wie erleben Sie jetzt Ihre alte Heimat?
Das erste Mal sind wir tatsächlich noch 1989 zurückgefahren. Im Herbst, als plötzlich alle Grenzen auf waren und die Situation ganz anders. Meine Eltern hatten diese Wohnung in diesem Wohnblock noch nämlich behalten und die Pflanzen waren gegossen von Verwandten. Es war alles so da, wie wir es verlassen hatten im Frühjahr. Und erst da im Herbst ist auch wirklich die definitive Entscheidung bei meinen Eltern gefallen, dass wir hier bleiben und dass diese Wohnung auch aufgelöst wird. Für mich war das in diesem Herbst schon anders. Ich habe schon Deutsch gesprochen und ich war schon jemand anderes, jemand, der von woanders herkommt. Aber natürlich war ich hier auch noch nicht von den anderen vielleicht auch wahrgenommen als das deutsche Mädchen. Schon allein wegen dieses Aussiedlerheims, wo man ja immer dran wohnte, ja. Und weil meine Freundin auch eine Russlanddeutsche war. Ich empfand mich als jemand zwischen den Welten. Ich habe damals im Herbst 89 mich von meiner besten Freundin, von der ich schon erzählt habe, die da fand, dass unsere Wohnung so gut riecht, verabschiedet. Denn der Aufbruch im März war ja heimlich, also kein Abschied. Und sie hat mir damals auch ein Foto von sich geschenkt und ein Buch mit einer Widmung. Ebenfalls habe ich alles, das habe ich alles noch. Und das war, der Abschied war im Herbst 89. Wir sind dann, wie ich schon erwähnt habe, in den 90ern immer im Sommer hingefahren und haben dann auf dem Bauernhof meiner Oma auch gewohnt, weil dort viele leerstehende Wohnungen waren. Viele waren entweder im Laufe der Zeit nach Deutschland gegangen oder woanders umgezogen, haben sich verbessert. Es gab nicht mehr so viele Untermieter. Diese ersten Besuche erinnere ich auch noch als sehr, sehr schön. Kostelitz war noch die Stadt, die ich kannte. Und ich habe auch noch manchmal in der Stadt jemand getroffen, den ich von früher kannte, aus der Schule zum Beispiel. Aber von Jahr zu Jahr wurde das weniger, bis ich schon vor 25 Jahren eine Fremde war, die niemand mehr erkennt. Wir haben die 2 Wochen auf diesem Bauernhof gelebt und nochmal alles das erlebt, was ich als Kind erlebt habe. Ja, die Ernte, das Fahren aufs Feld mit dem Traktor. Ich habe angefangen, weil ich ja schon älter wurde, ich war ja nicht mehr das Kind, jetzt war ich schon langsam Jugendliche, angefangen, diese alten deutschen Sachen zu sammeln. Bücher, Zeitungen, Postkarten. Ich konnte das noch nicht lesen immer, die alte Schrift, aber ein bisschen schon. Und ich war schon immer mehr fasziniert von dieser Vergangenheit, die ich erforschen wollte und die ich ja heute erforsche. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre, ich weiß nicht genau wann, habe ich allerdings für mich eine Zeit erlebt, in der ich Abstand zu Oberschlesien wollte. Ich wollte das Abstreifen, dass ich von woanders herkomme und das Aufhören auch vielleicht im gewissen Sinne sich zu rechtfertigen. Warum war meine Kindheit so? Warum habe ich vieles so anders erlebt und bin vielleicht auch dadurch anders geprägt? Ich muss Ihnen sagen, das ist meine Erfahrung als Mutter von 2 Kindern, dass heute nicht mal mehr alle Lehrer wissen, dass Oberschlesien mal deutsch war und dass wir keine Polen sind, dass nur Grenzen verschoben worden sind und dass meine Großeltern die Entscheidung getroffen hatten, zu bleiben und dass meine Eltern die Entscheidung getroffen hatten, zu fahren. Dass man dadurch eine andere Prägung hat. 2000 schon habe ich ein Stipendium bekommen für ein Auslandssemester und ich wollte nach Breslau, denn von den vielen Fächern, die ich studiert habe, war osteuropäische Geschichte eben das Hauptfach und das passte gut. Und schon da hatte ich wieder zurück dieses Interesse an Schlesien. Ich brauchte dafür übrigens ein Visum. Ich war ja jetzt die deutsche Studentin. Und das halbe Jahr habe ich eben auch dann genutzt, um nach Kostelitz runterzufahren, an Wochenenden, an Weihnachten. Ich war im Wintersemester da. Habe viel mit meiner Oma gesprochen, habe auch ein Zeitzeugeninterview mit ihr geführt, das ich auch dann veröffentlicht habe in einer Zeitschrift der deutschen Minderheit in Oberschlesien. Ich habe noch weiter gesammelt, mir Fotos zeigen lassen, die Geschichten dazu erzählen lassen. Und schon da war ich bekannt als die, die sich für die Vergangenheit interessiert. Und wo immer ich da so gekommen bin, zu Tanten, haben mir alle ihre Fotoalben gezeigt und alles erzählt. Da war ich schon die, die die Vergangenheit erforschen will. In den darauffolgenden Jahren habe ich dann auch mit der historischen Forschung angefangen. Ich habe ein Stipendium bekommen, ein Buch zu schreiben. Und dafür musste ich dann auch nach Polen. Und wenn es passte, dann habe ich die Reise verlängert für ein paar Tage und bin dann nochmal nach Kostrzelec gefahren. Und 2008 ist meine Oma aus Suchelona gestorben. Und da wusste ich, dass das eine große Zäsur ist. Denn damit war klar, dass dieser Bauernhof ja, sich verändern wird. Es ist auch kein Bauernhof mehr. Und dass all das, was ich eben jetzt erzählt habe, meine Kindheit, dieser besondere Ort, für mich ein besonderer Ort, verschwinden wird. Ja. Und ich war zu der Beerdigung da, wirklich nur zu der Beerdigung. Das ist eine lange Reise für ein paar Stunden. Das habe ich gemacht, um mich zu verabschieden, sozusagen, von dieser Welt. Und ich war, ich glaube, 2010 oder so, nochmal da zu einer Hochzeit. Das war auch ein kurzer Besuch und danach nicht mehr tatsächlich. Ich war sehr lange nicht mehr in Kostrzelec. Und nachdem ich nur noch wenige Verwandte da habe, die ich auch sehr, sehr lange nicht gesehen habe, habe ich auch beschlossen, dass ich erstmal nicht hinfahre. Weil ich nicht mehr dahin passe. Ich bin eine Fremde und es ist ein normaler Vorgang. Die Stadt ist eine andere. Natürlich gibt es noch die Schlossruine und die Kirchen und vieles. Aber vieles hat sich verändert und die kleine Sackgasse, in der wir damals gewohnt haben mit den 5 Häusern, ist keine mehr. Ich musste dafür ins Internet, um mir das anzuschauen. Da führt jetzt eine Straße durch. Man kann da durchfahren. Das war mir ganz fremd. Das war früher das Grundstück, auf dem wir als Kinder gespielt haben. Und das ist heute eine Straße. Kostrzelec und Oberschlesien sind für mich ja die Referenzorte. Ich erinnere es, wie es in den 80ern war und ein bisschen noch in den 90ern. Aber ich gehöre nicht mehr dahin. So ist das geworden alles. Da geht es sicherlich Menschen, die auch meinen Eltern, die als Erwachsene die Stadt verlassen haben, bestimmt anders. Aber und mir geht es bestimmt auch anders als zum Beispiel meinen Bruder, der 4 Jahre jünger ist, der dort nie zur Schule gegangen ist, auch zur Erstkommunion hier in Deutschland. Er hatte noch weniger Bezug. Ich habe ja noch meine Erinnerungen. Und was ich vielleicht einfügen sollte noch, auch wenn es nicht zu der Frage passt, dass mit der Kirche ist wirklich für die Oberschlesier, für viele sehr, sehr wichtig geworden und viele empfinden auch vieles zu wenig hier in der Kirche. Die vermissen das Alte von früher. Auch da geht es mir ein bisschen anders.
Inwiefern anders?
Tja, meine Einstellung zu damals hat sich natürlich geändert. Ich bin ja kein Kind mehr. Und ich habe meine Meinung dazu geändert. Also ich habe es ja schon erwähnt. Ich finde es nicht gut, wenn die Erziehung von damals so negative Folgen hat, wie etwa bei meiner Oma. Ich finde nicht, dass wir Höllenstrafen fürchten sollten, nur weil wir nicht zur Kirche gehen oder vielleicht nicht so wie sie nicht gehen können einfach. Und ich habe hier natürlich auch anderes gelernt. Im Religionsunterricht in Deutschland ist mir beigebracht worden, dass eine Beichte nur bei den Todsünden angebracht ist. Und da ich hier nichts Schlimmes tue, heißt das für mich im Endeffekt, dass ich nicht mehr zur Beichte gehen muss. Das ist natürlich dem, was ich als Kind gelernt habe, diametral entgegengesetzt. Und da bin ich zum Beispiel noch ganz anders als mein Vater, der diese alten Traditionen und das, was er gelernt hat, beibehalten hat. Ich sehe aber andererseits, und auch hier bin ich dann wieder näher bei anderen Menschen aus Oberschlesien, dass Kirche, die Gemeinschaft, etwa in der Gemeinde, der Ritus, die Liturgie auch was Schönes sein können. Und kann Aussagen von Menschen, die sagen, also ich brauche die Kirche nicht, ich kann so an Gott glauben, nicht immer nachvollziehen. Weil wir sind ja soziale Wesen und in der Gemeinschaft, wir suchen ja auch die Gemeinschaft. Also wirkliche Eremiten gibt es ja selten. Und ich finde, diese vereinigende Wirkung, so habe ich das schon mal genannt, der Messe und des Glaubens sehr, sehr schön. Ich war vor 25 Jahren, als das Heilige Jahr damals angefangen hat, in Rom als Freiwillige für 3 Wochen. Ich war Weihnachten, Silvester dort, die meiste Zeit am Petersplatz und bei Santa Maria Maggiore. Ich habe den Pilgern, den Gläubigen, den Weg zur Heiligen Tür gewiesen. Und ich habe erlebt, in unserer Gruppe auch, die aus Menschen aus der ganzen Welt zusammengesetzt war, von den USA bis Philippinen. Wir waren eine Gruppe, die zuständig war für einen bestimmten Bereich. Da habe ich erlebt, welche eben, wie vereinigend das wirken kann, wenn wir das Gleiche glauben, denken, wenn wir den gleichen Hintergrund haben und wenn wir in einer Zeremonie, wie etwa der Heiligen Messe, uns wiederfinden, egal in welcher Sprache sie stattfindet oder ob es kleine Abweichungen gibt. Denn der Ablauf ist ja fast immer das Gleiche. So würde ich das sagen. Aber außer den Riten gibt es ja noch den Glauben. Und das ist ja gar nicht so leicht. Ich kenne Menschen, die große Kraft, auch Lebenskraft, aus dem Glauben schöpfen können. Und ich finde das durchaus beneidenswert. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der als Atheist sich über solche Menschen lustig machte. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich mache mich auch nicht über Atheisten lustig. Aber es ist gar nicht so leicht zu glauben. Ich habe im Gymnasium Religion als 4. Abiturfach gewählt und habe also noch lange dann als einzige der Stufe Klausuren geschrieben. Und mein damaliger Lehrer war ein großer Fan von Drewermann, Eugen Drewermann, heute ein bisschen vergessen, der da Theologie und Psychologie vereinigte. Und er hat mir auch keine leichten Aufgaben gestellt, sondern sehr schwere. Es war auch, muss ich sagen, der erste Intellektuelle, der mir begegnet ist. Und ich habe bei ihm viel gelernt und in der Abiturprüfung über die Theodizee-Frage sprechen müssen. Also warum gibt es das Leid? Warum lässt Gott das zu? Und die Antwort damals, die mir dieser Lehrer beigebracht hat, war, dass wir letztendlich ohne eine Antwort dastehen. Und gerade angesichts dieser Frage finde ich Glauben gar nicht so leicht. Andererseits, und das ist die Philosophin in mir, ist es auch nicht unvernünftig, auf Gott zu hoffen. Und letztendlich geht es bei all diesen Fragen um Sinnfindung. Kollektiv und individuell. Und wir als Menschen sind nur dann etwas, wenn wir uns irgendwie verstehen, ob eben als Gläubige oder nicht. Und wir können uns auch immer wieder anders verstehen. So sehe ich das heute. Und ich für mich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, auf diese Kindheit, die ich schön fand, die aber auch nicht nur schön war. Und wenn ich auf mein späteres Leben schaue, das hier kein Thema ist, dann habe ich für mich herausgefunden, dass es keinen Sinn gibt. Dass ich aber eher als philosophischer Hinsicht, ich für mich, vernünftig halten muss, durchaus auf Gott zu hoffen. Denn keinen Sinn auszuhalten ist auch sehr schwierig. Und was bleibt uns da? Mit jedem Atom leben? Glücklich sein, das ist auch nicht immer leicht. Sich für alles interessieren, das Beste aus sich geben, was Gutes, mir geht nicht. Musik.